Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, wir gucken heute mal wieder in Klassenräume. Wir hatten ja schon Folgen zum Thema Kuramodell und Klassenraum, aber du bist ja viel unterwegs durch dein Seminar. Dir sind zwei Dinge aufgefallen. Es gibt zwei Extreme. Entweder ist der Klassenraum leer, die Wände sind leer, oder das andere Extrem, die Klassenräume sind voller Plakate, Regeln, Merkblätter, Wortkarten, Motivationssprüche, Geburtstagskalender, Lernstrategien und Deko. Und die spannende Frage ist heute, hilft das den Kindern wirklich beim Lernen? Oder kann genau das Lernen manchmal sogar erschweren? Denn ja, viele Klassenräume sind inzwischen extrem voll, bunt, visuell laut, permanent voller Informationen. Und gleichzeitig sitzen dort Kinder, die ohnehin sich schwer konzentrieren können. Darüber sprechen wir heute.
Genau, also ich glaube wirklich, dass das ein Thema ist, über das viel zu wenig gesprochen wird. Also wenn man heute durch Schulen geht, sieht man oft einfach Klassenräume, die komplett überladen wirken. Das ist ganz wichtig. Also das passiert meist auch aus guten Absichten. Also die Lehrkräfte wollen unterstützen, sie wollen Orientierung geben, sie wollen Lernen sichtbar machen. Es soll trotzdem irgendwie gemütlich aussehen und bunt und kinderfreundlich und überhaupt. Aber genau da beginnt das Problem. Also die Sichtbarkeit ist nicht automatisch lernwirksam.
Okay, also viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, Lernplakate helfen doch den Kindern. Aber warum kann das problematisch sein?
Weil Aufmerksamkeit begrenzt ist. Weil Kinder Räume völlig anders wahrnehmen als Erwachsene. Und viele Erwachsene blenden Dinge irgendwann aus, von sich aus. Ein Poster wird irgendwann einfach nur Teil einer Wand. Aber die Kinder machen das nicht. Oder nicht zuverlässig wie wir. Und vor allem jüngere Kinder nicht. Und Kinder mit ADHS oder Konzentrationsprobleme schon gar nicht.
Okay, also was du sagst, ist, alles, was Teil des Raumes ist, ist ein Reiz. Und wir Erwachsene gewöhnen uns irgendwann an die Reize. Kinder aber oft nicht.
Genau, und Kinder scannen dann Räume permanent. Das heißt, da hängt etwas Buntes, da bewegt sich was, da ist ein neues Schild, da ist ein Bild, Farben, Wörter. Das Gehirn filtert ständig. Ist das wichtig? Muss ich darauf achten? Ist das relevant? Und genau dieses permanente Filtern kostet Aufmerksamkeit.
Und gibt es dazu eigentlich Forschung?
Klar, also und zwar ziemlich eindeutige Forschung dazu. Die bekannteste Studie stammt von Fischer, Pasek und Seltmann. Die kommt aus dem Jahr 2014, wurde sie veröffentlicht. Der Titel lautet Visual Environment, Attention, Allocation and Learning in Young Children.
Okay, was wurde da untersucht?
24 Grundschulkinder erhielten den Unterricht, einmal in stark dekorierten Klassenräumen und einmal in eher reduzierten Räumen. Die Ergebnisse waren wirklich spannend. Die Kinder blickten in den stark dekorierten Räumen signifikant häufiger weg vom Unterrichtsgeschehen und sie waren häufiger auf Task, also abgelenkt tatsächlich. Und besonders wichtig, die Lernleistungen waren messbar schlechter.
Okay, das heißt überspitzt gesagt, manche Klassenräume sehen aus wie Lernförderung, aber tatsächlich erschweren sie das Lernen.
Genau, du musst dir vorstellen, in manchen Räumen hängen, sind die Wände zum Beispiel total voll und bei manchen hängen sogar Leinen noch durch den Raum, um Kunstergebnisse zu drapieren und an den Fensterbänken. Also du musst dir vorstellen, dass an jeder Ecke, in jeder Ecke irgendwas ist und das ist für die Kinder schwierig irgendwie zu filtrieren und die Forschenden formulieren sinngemäß, die visuellen Reizen konkurrieren mit den eigentlichen Lerninhalten um Aufmerksamkeit und das ist der entscheidende Punkt.
Okay, weißt du, woran ich da jetzt gerade denken muss? Wir hatten doch mal das Cognitive Load besprochen.
Genau, von John Sweller. Und die passt perfekt. Also tatsächlich die Grundidee, das hatten wir mal in manchen Folgen schon besprochen. Die Grundidee lautet, dass unser Arbeitsgedächtnis begrenzt ist und vor allem bei den Kindern begrenzt ist. Und Kinder können nicht unbegrenzt Informationen gleichzeitig verarbeiten. Die brauchen Übung. Und Sveller unterscheidet zwischen lernrelevanter Belastung und unnötiger Belastung. Und dazu gehören zum Beispiel irrelevante visuelle Reize, überladene Lernumgebungen, konkurrierende Informationen.
Okay, das bedeutet, Kinder haben nur eine begrenzte Aufmerksamkeit. Und wenn die Kinder diese begrenzte Aufmerksamkeit dafür brauchen, Reize auszublenden, fehlt diese begrenzte Aufmerksamkeit, die sie dafür aufwenden, dann beim Lernen.
Ja, genau. Und ich glaube, das vergessen wir im Schulalter ganz oft. Denn wenn wir denken wir häufig, mehr Unterstützung hilft mehr. Also das ist auch nicht mal böse gemeint von den Kollegen, sondern es ist wirklich gut gemeint. Aber manchmal passiert tatsächlich dann das Gegenteil.
Jetzt ist es so, Kinder nutzen häufiger, als für sie gut ist, aktuell würde ich sagen, im Schnitt, das Handy. Dadurch fehlt ihnen Aufmerksamkeit. Also Kinder haben meiner Meinung nach heutzutage Aufmerksamkeitsprobleme. Dazu kommen dann nochmal Kinder, zum Beispiel, die generell Probleme damit haben. Oft wird es dann als ADHS oder ADS eingestuft. Und ich würde sagen, für die Kinder ist es an sich schon schwer, aber für die Kinder mit ADHS oder ADS wird es wahrscheinlich noch umso schwieriger, oder?
Ja, absolut. Also die Kinder mit ADHS haben häufig Schwierigkeiten bei der Reizfilterung und selektiven Aufmerksamkeit. Das bedeutet, wichtige Reize werden schlechter ausgeblendet. Und deshalb empfehlen viele neuropsychologische Ansätze, zum Beispiel reduzierte Ablenkung, klare visuelle Struktur, möglichst wenig konkurrierende Reize.
Gibt es dazu irgendwie konkrete Zahlen?
Ja, also nach Studien zegen etwa 5-7% aller Kinder deutliche ADHS-Symptome. Und deutlich mehr Kinder haben Aufmerksamkeitsprobleme, ohne eine richtige Diagnose zu besitzen. Das bedeutet, in fast jeder Klasse sitzen Kinder, für die visuelle Reizüberflutung ein echtes Problem ist.
Und gerade die jetzt ADS oder ADHS zu diagnostizieren, ist ja, glaube, da gibt es ja keine, man macht einen Test und dann kommt das raus, sondern das wird ja, glaube ich, über Befragung von Kontaktpersonen gemacht.
Genau.
Ne?
Also gibt es irgendwie Formulare und die werden von Kontaktpersonen, also in Form von Lehrkraft, Erzieher vielleicht im Hort, Eltern, Umgebung des Kindes quasi. Und die werden zusammengefasst und je nachdem dann ergibt sich ein Ergebnis und anhand dessen wird dann gearbeitet.
Und das heißt, man hat eigentlich tatsächlich, also eine Dunkelziffer könnte existieren, die deutlich höher ist als das, was du jetzt gerade genannt hast. Okay, also für uns Erwachsene, wir kommen in den Klassenraum rein, denken, wow, der ist ja schön dekoriert. Und für Kinder kann es aber ja so eine Art Dauerlärm sein, der von allen Seiten her sie anschreit.
Ja, genau, also nicht mal nur für Kinder zum Beispiel. Wenn ich selbst irgendwie in Räume reinkomme, wo alles voll ist, wo alles wirklich irgendwie enorm belastet ist, irgendwie, wo alles hängt, wo alle Wände voll sind, fällt es mir sogar schwer, also mir als erwachsene Person auch schwer, irgendwie mich irgendwie zu konzentrieren. Und ich brauche immer eine ganze Weile, ehe ich mich dran gewöhnt habe. Also ja, für Kinder ist das irgendwie schwierig. Und wenn alles so überladen ist, also nicht nur akustisch schwierig, also man sagt immer, man achtet immer auf Geräusche und Co. Zum Beispiel darauf wird in Schulen ganz viel Wert gelegt, aber tatsächlich
der tropfende Wasserhahn, die tickende Uhr.
Also genau, dass die Kinder ruhig arbeiten können, also darauf wird Wert gelegt, aber irgendwie die visuellen Reize werden immer außer Acht gelassen und viele Kinder sind nach einem Vormittag voller Reize einfach auch erschöpft am Ende des Tages, weil das so viel ist, was sie verarbeiten müssen. Und dabei sprechen wir nicht mal über Inhalte, sondern erstmal das Ganze drumherum in der Schule.
Okay, jetzt könnte man ja dann sagen, das andere Extrem, okay, dann entfernen wir mal sämtliche Reize, machen den Raum komplett leer und dann sind alle Reize weg. Aber so einfach ist es wahrscheinlich auch nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also den Kindern, die brauchen natürlich Orientierung, eine Atmosphäre. Also sie müssen sich auch irgendwie identifizieren können. Und dazu gibt es ebenfalls spannende Forschungen. Also zum Beispiel das sogenannte HEAD-Projekt der University of Salford, also in der Nähe von Manchester zum Beispiel.
Eine unserer Lieblingsstädte.
Ja, da waren wir letztens.
Ja, sehr schöne Stadt.
Genau, aber die Uni ist dafür irgendwie bekannt, immer praxisnah zu arbeiten. Das heißt, die testen ganz viel, die proben ganz viel. Also es ist nicht nur Theorie, was die machen, sondern die sind dafür renommiert, irgendwie tatsächlich im Unterrichtsgeschehen sich Sachen anzugucken und zu bewerten.
Und dieses HEAD-Projekt, das war diese große Klassenraumstudie, oder?
Ja, genau. Und dort wurden 150 Klassenräume untersucht mit fast 4000 Schülern. Und die Ergebnisse waren super interessant, weil nicht die maximale Dekoration lernförderlich wirkte, sondern wirklich Klarheit, Orientierung, Struktur und angemessene visuelle Stimulation. Also nicht zu viele Reize waren ausschlaggebend und zu viele Reize wirkten sich negativ aus.
Okay, das ist spannend. Also es geht nicht darum, möglichst viel, sondern passend dosiert zu machen.
Ja, genau. Also die Kinder brauchen keine visuelle Dauerbeschallung. Sie brauchen wirklich Orientierung.
Jetzt sagen viele Lehrkräfte wahrscheinlich, aber meine Lernplakate, die helfen doch.
Genau, und ich besuche immer wieder bei den Hospis, besuche ich da immer unterschiedliche Schulen und bei einem Klassenraum fällt es auf, dass die Wände alle voll sind. Also Wände, Decke, es ist alles voll. Und es gibt Plakate mit Körper und Form und die sind seit Anfang des Jahres dran. So, das bedeutet, diese Lernplakate, die sind wie Tapete, die werden nicht mehr beachtet, die haben keine Funktion mehr außer Deko. Die haben vielleicht mal am Anfang des Jahres geholfen, also die können Helfer sein, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Also, denn viele Dinge hängen dauerhaft sichtbar an der Wand und irgendwann passiert was Wichtiges quasi, unser Gehirn gewöhnt sich dran. Es ist eine Habituation, also kommt aus dem Französischen, bedeutet sowas wie, man hat sich dran gewöhnt.
Habitude,
genau. Wäre dann, man hat sich tatsächlich dran gewöhnt, das ist etwas, was passiert. Und diese Materialien verlieren ihren Signalcharakter, also die werden zu Tapete, wie ich vorhin gesagt habe. Und obwohl diese Informationen sichtbar hängen, werden sie kaum noch bewusst wahrgenommen. Und genau deshalb halte ich meinen Klassenraum wirklich eher reduziert. Also ich überlege immer, was ist wichtig, was ist relevant.
Also wir hatten ja vorhin gesagt, dass Kinder sich nicht an diese Reize gewöhnen. Aber was du damit sagen willst, ist, es ist immer noch ein Ablenkungsfaktor, aber es ist kein positiver Stimulation mehr, wenn diese Plakate hängen.
Naja, viele Lehrkräfte lassen alles hängen, weil sie denken, die Kinder brauchen das, um zu lernen. Das heißt, irgendwie, man hat alles Mögliche, man hat die Hoffnung irgendwie, je mehr man ein Plakat sieht quasi, umso besser kann man sich das einprägen. Also als ob die Kinder jeden Tag reinkommen, sich diese Körper und Form angucken und sich das besser einprägen können. Und so ist es aber nicht, haben die Studien auch bewiesen. Es wird irgendwann zur Tapete, es ist halt da, aber man schenkt dem keine Aufmerksamkeit mehr und das ist halt schade. Und das dementsprechend können diese Plakate halt weg. Die haben keinen Nutzen mehr, außer dass sie die Aufmerksamkeit irgendwie der Kinder ablenken. Und das heißt nicht, dass sie sich diese Plakate angucken, sondern deren Gehirn, wie ich am Anfang gesagt habe, filtert die ganze Zeit, ist diese Information relevant, ja oder nein.
Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal dieses Grundgerüst besprochen und lass uns doch mal einen Blick in deinen Klassenraum werfen. Wie sieht das konkret bei dir aus? Lass uns mal vielleicht erstmal so diese grobe Idee, wie du deinen Klassenraum dekorierst oder strukturierst, anschauen.
Na, ich bin momentan mit der Grundfarbe meines Klassenraums eher unglücklich. Also meins ist dunkelgelb momentan. Das finde ich schon grundsätzlich sehr bedrückend in einem kleinen Raum auch noch.
Aus irgendwelchen Gründen sind viele Klassenräume in Brandenburg gelb. Ja, also ich weiß nicht,
Gebäude, ob das so an sich sind oft gelb. Ich weiß nicht, warum. Wer eine Antwort hat, bin ich echt
Also furchtbar.
Die Frage habe ich mich öfters mal gestellt. Genau, aber ansonsten sind die Wände eigentlich relativ kalt gehalten, also relativ frei, sehr reduziert. Es gibt aber trotzdem ein paar Sachen, wo ich nicht irgendwie drauf verzichten möchte. Ich bringe vor allem das an, was gerade wirklich relevant ist. Und das sind zum Beispiel, was für mich im Alltag wirklich wichtig sind, sind die Fresh-Strategien für die Rechtschreibung. Das heißt, die Symbole und die Bedeutung, das hängt dauerhaft im Klassenraum, weil wir uns aber aktiv diese Plakate tagtäglich angucken, wenn wir zum Beispiel die TÜ korrigieren, gucken wir uns diese Strategien an, besprechen sie in manchen Aufgabensituationen. Also die Kinder werden immer dazu angehalten, sich diese Plakate anzugucken, wenn sie eine Antwort formulieren müssen. Und dadurch ist es keine Tapete, sondern es ist immer noch eine Hilfe.
Wir hatten ja bei vielen Dingen, ja zum Beispiel auch bei dem Thema mit Gruppenarbeit und all sowas, hattest du ja immer gesagt, dass du Dinge mit den Kindern trainieren musst. Du kannst nicht einfach die Gruppenarbeit einführen und davon ausgehen, dass sie das können. Und genauso machst du das ja dann auch mit den Plakatinformationen an deiner Wand, dass du sagst, ich kann nicht erwarten, ich hänge die auf und die Kinder nutzen die, sondern du trainierst täglich die Nutzung
der Strategie.
Der Strategie, ich gucke aufs Plakat.
Genau, und deswegen hängen sie dauerhaft irgendwie bei mir tatsächlich. Mhm. Ansonsten, was haben wir? Klassenregeln hängen und die Diensteverteilung hängen auch im Klassenraum. Der Stundenplan hängt auch. Das war es auch schon. Also
Satzanfänge hattest du mal gesagt?
Nee, die Satzanfänge nutze ich tatsächlich an der Tafel. Also okay. Die sind nicht dauerhaft irgendwie vorhanden. Genau wie Lernplakate an sich, also wenn es um Wortschatz und so geht, das ist auch nicht dauerhaft, sondern es ist wirklich an der Tafel, wenn wir sie tatsächlich auch brauchen.
Okay, also das heißt, wenn Themen vorbei sind, du hast einmal deine Evergreens, die hängen dann, das sind zum Beispiel diese Wortarten, dann hast du, ich nenne es mal saisonale Themen, die du dann entweder pro Stunde oder für mehrere Stunden hast, aber dann wieder entfernst. Und damit sorgst du dafür, dass die Dinge, die hängen, ihre Bedeutung behalten.
Genau, und es bleibt nur dauerhaft hängen, weil wir wirklich jeden Tag brauchen. Und diese Strategien brauchen wir. Also selbst die Wortarten, was du gerade eben gesagt hast, die hängen nicht dauerhaft. Weil die brauchen wir auch tatsächlich auch oft, aber mittlerweile sitzen sie gut. Also am Anfang waren sie ganz lange an der Tafel, also mit den Magneten, mit den Montessori-Magneten. Mittlerweile, weil es hauptsächlich um die Symbolen ging, die ich eingeführt habe. Die Kinder kannten die Montessori-Symbolen noch gar nicht. Mittlerweile sitzen die Symbole und so, dass wir diese Symbole nicht mehr dauerhaft im Klassenraum haben müssen. Wenn wir aber ein Thema zu den Wortarten nochmal besprechen, dann hängen die Wortarten halt wieder, sodass wir uns sie in Erinnerung rufen können.
Mhm. Und hast du dann immer einen festen Platz, wo du sagst, da hängt dann das Lernplakat, was wichtig ist für die Stunde? Oder
ich habe ein Smartboard und mit zwei Flügel quasi und ich nutze immer die Flügel von der Tafel.
Die Flügel sind aber ein Whiteboard?
Genau.
Okay.
Also da nutze ich Magnete oder wir schreiben die auf. Also da steht immer. Und tatsächlich gucken die Kinder hin. Also wir hatten letztens Körpereigenschaften in Mathe und dazu hatte ich das ganze Wording quasi rechts von der Tafel angefangen, von parallel und senkrecht, was eine Fläche ist und so weiter und so fort. Und die Kinder, wenn sie die Eigenschaften der Körper genannt haben, haben immer wieder zu dieser Tafel hingeguckt, um die fachlichen Begriffe aussprechen zu können.
Mhm. Weil sie auch darauf trainiert wurden, da sind die Informationen, die für diese Stunde für euch wichtig sind.
Ja, die für diese Reihe relevant sind.
Genau. Okay, aber das finde ich eigentlich einen guten Ansatz. Also das heißt, du sagst, Sichtbarkeit ist nicht automatisch Lernwirksamkeit, sondern man muss auch die Kinder darauf trainieren und aufmerksam machen, wo sind die Informationen, die für euch wichtig sind.
Genau, also ich denke, viele Wandmaterialien sind sogar eher für Erwachsene gemacht als für die Kinder. Also es ist meist zu viel Text, zu klein, zu abstrakt. Ich würde auch behaupten, dass viele Kollegen den Klassenraum eher für Fremden oder für Eltern irgendwie gestalten, dass alle reinkommen und sagen, oh, wie schön, und da hängt was auch, und das schöne Kunstprojekt und da. Aber es ist nicht lernwirksam und damit kann es halt weg. Also dafür kann man die Flure zum Beispiel benutzen, aber es muss nicht im Klassenraum hängen. Und etwas aufzuhängen, was nicht aktiv benutzt wird, ist schade, weil wir schon festgestellt haben, dass die Kinder kognitiv einfach eingeschränkt sind. Dass, wir können nicht alles überladen, es wird einfach zu viel. Und lernwirksam wird Wandmaterial erst dann, wenn die Kinder wirklich damit effektiv arbeiten.
Okay, also nutzen, wenn es wichtig ist für den Unterricht, aktiv darauf Bezug nehmen und ansonsten weg.
Genau, also ich hoffe, wenn die Kollegen heute irgendwie am Montag die Folge hören, dass jeder dann an dem Tag danach quasi in den Klassenraum reingeht, sich seine Wände anguckt und überlegt, nutzen wir das tatsächlich aktiv, ja oder nein, oder kann das weg?
Ja, für manche hört sich das jetzt vielleicht an, dass du so für sterile Klassenräume oder so büroähnliche Klassenräume plädierst, aber so ist es nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin auch der Typ, ich hatte irgendwie vor einer Weile ein Gespräch mit dem Hausmeister der alten Schule und er meinte, ein Klassenraum ist kein Wohnzimmer. Da habe ich erwidert, dass ich in meinem Wohnzimmer deutlich besser lerne als in diesen kleinen Räumen, die sonst zur Verfügung gestellt werden.
Da hattet ihr, also um das nochmal einzuordnen, da hattet ihr Container. Ihr wurdet ja sozusagen ausgelagert, das waren Container. Und dir wurde mehr oder weniger gesagt, du sollst dort nichts, also du konntest im Endeffekt auch nur Sachen an die Wände kleben, weil das dünne Plastikwände mehr oder weniger waren. Du konntest keinen Nagel einschlagen oder so. Und der Hausmeister hat es nicht gern gesehen, dass du dann mit doppelseitigem Klebeband Dinge an den Wänden befestigt hattest.
Genau, also ich hatte keine Whiteboards oder sonst was und da war es einfach notwendig, mit Klebeband zu arbeiten, aber es ließ sich auch irgendwie restlos entfernen, also somit. Und trotzdem ging es auch irgendwie, weil da irgendwie ein paar Sessel standen und ein Teppich und also ich habe den Klassenraum halt gestalten, wie man das in den anderen Folgen am Anfang zum Cura-Modell zum Beispiel hören kann. Da war er der Meinung, wir sind hier kein Wohnzimmer. Ich bin anderer Meinung, also dementsprechend plädiere ich definitiv nicht dafür, dass Klassenräume wie Büros aussehen. Die Kinder brauchen ja Wärme und es braucht irgendwie eine angenehme Atmosphäre, um wirklich arbeiten zu können, um sich darauf fokussieren und konzentrieren zu können. Aber Atmosphäre entsteht nicht automatisch durch maximale Reizdichte. Manchmal wirken ruhige Räume sogar sicherer und gerade für sensible Kinder. Also da muss man wirklich darauf achten, ja, was für Kinder hat man, was ist irgendwie notwendig und was ist dann zu viel. Also ich bin eher in der Dekorationskategorie Skandinavien. Ich mag es eher so, alles hat seinen Platz, alles ist ordentlich in Schränken und es liegt halt nichts rum, weil es mich ansonsten überflutet. Da hat jedes Kind irgendwie ja, eine andere Wahrnehmung und darauf müssen wir Rücksicht nehmen.
Okay, also um jetzt deine Raumkonzepte mal aus so einer Metaperspektive anzugucken, bei Dekoration sagst du, weniger ist mehr. Du hast Evergreens, ansonsten nutzt du saisonale Sachen nur dann, wenn du im Unterricht auch wirklich Bezug nimmst darauf. Ansonsten versuchst du, den Raum strukturiert zu halten, was bedeutet, dass Dinge ihren Platz haben und jedes Kind weiß, wo was hingehört. Das heißt, wenn es eine Schere braucht, weiß es, wo es hingehen muss, um eine Schere zu finden. Es muss nicht suchen und es weiß auch, wo die Schere wieder hinkommt, wenn es sie benutzt hat. Genauso Mathe-Arbeitsblätter, Deutsch-Arbeitsblätter, Materialien, du hast feste Plätze dafür. Das heißt, du reduzierst einmal die Fragen der Kinder. Frau Dieter, kann ich eine Schere haben? Frau Dieter, ich brauche einen Arbeitsplatz. Also spart dir ja auch Lernzeit. Und ansonsten durch die Struktur und Ordnung schaffst du auch diese positive Lernatmosphäre. Dadurch, dass alles auch aufgeräumt ist, alles hat seine Kiste oder seine Ablage und sieht sauber und strukturiert aus.
Genau. Ich möchte auch nicht damit sagen, irgendwie, dass wir die Arbeiten der Kinder gar nicht mehr präsentieren sollten. Also, aber ich denke, dass Kunst durchaus irgendwie auf dem Flur irgendwie präsentiert werden kann. Wir haben jetzt in Mathe letztens Plakate zu Netzen gestaltet, zu Körpernetzen. Wir haben auch Kantenmodelle irgendwie gebaut. Die haben kurz Platz im Klassenraum gefunden, aber für eine Woche maximal, weil danach sind wir fertig und dann ist es halt zu viel Unruhe, zu viel Ablenkung, es muss nicht sein. Dementsprechend wird das alles immer zurückgebaut zeitig, sodass wir mit einem neuen Thema starten können.
In der alten Schule, wo du im Container warst, gab es ja auch diesen großen Eingangsbereich, wo wir dann diesen Präsentationstisch für den Eingang und also da man ist reingekommen, da war eine große Garderobe und von dieser Garderobe gingen zu beiden Seiten Klassenräume ab. Da hatten wir auch diesen Präsentationstisch gebaut.
Genau, da haben
gebaut.
Wir die Sachen immer ausgestellt. Wir hatten zum Beispiel, ich weiß noch, in Sachkunde hatten wir Gebiss gemacht, also Zähne und Gebiss gebastelt und gebaut mit Knete und so. Die haben wir da auch ausgestellt zum Beispiel, damit es nicht im Klassenraum ist, aber damit es, also der Platz auch im Container war echt eingegrenzt und das war schwierig, aber dafür haben wir den Eingangsbereich quasi frei gemacht, um das machen zu können. Und das hat auch den Vorteil, dass die Eltern von außen die Ergebnisse auch sehen konnten, was im Klassenraum nicht wirklich möglich gewesen wäre. Und so konnten die Sachen ein bisschen länger bleiben. Die Kinder hatten ihre Freude dran, bis sie das nach Hause mitnehmen konnten.
Also, und dadurch, dass auch nur zwei Klassen mehr oder weniger Zutritt zu dem Bereich
hatten.
Aber ich
denke, so ein Ausstellungstisch oder so ein... Also es gibt viele Möglichkeiten an Schulen Sachen auszustellen, die man irgendwie ausstellen möchte. Wichtig ist, der Klassenraum sollte trotzdem als Lernumgebung irgendwie gelten und dann gilt nur irgendwie, was lernwirksam ist, darf bleiben. Und wenn man bedenkt, dass alles, was länger bleibt, wie Tapete irgendwie wahrgenommen wird, dann kann es weg.
Tapete, die aber trotzdem Reizüberflutung ist. Dann lass uns nochmal konkret werden. Ich würde gerne, dass wir jetzt nochmal so 3, 4 konkrete Tipps oder Empfehlungen an die Zuhörer geben können, wie man jetzt so seinen eigenen Klassenraum überprüfen oder überarbeiten kann, um ja den vielleicht so ein bisschen zu entschlacken.
Na, zuerst irgendwie nicht alles gleichzeitig sichtbar machen. Also lieber überlegen, was brauchen die Kinder wirklich jetzt? Zweitens würde ich sagen...
Warte, lass uns da nochmal kurz drüber reden. Also das heißt, nicht alles gleichzeitig sichtbar machen. Das heißt, dein Ansatz, du sagst, du hast das Smartboard mit zwei Flügeln. Du würdest für solche Dinge also nicht dieses dauerhafte Plakat an der Wand haben, sondern würdest dann immer mit Magneten an einen dieser Sideboard-Flüge machen für den Unterricht. Das auch tatsächlich im Unterricht mit einbeziehen. Also sollte man sich, wenn man den Unterricht plant, auch überlegen, brauche ich das eigentlich oder nicht? Und wenn ja, mache ich das an diese Sideboard-Wand ran und dann geht's runter.
Genau, wenn wir damit fertig sind mit der Reihe, dann geht das irgendwie wieder runter. Also zum Beispiel ein Beispiel, ich werde in den nächsten Wochen mit Wahrscheinlichkeiten irgendwie starten in meiner Klasse. Dafür habe ich eine A3-Plastiktasche, wo das ganze Material, Wortspeicher und alles schon fertig ist sozusagen. Das habe ich jetzt aus dem Schrank rausgeholt, habe es nochmal kurz überprüft und dann Stück für Stück werden wir damit starten und den Wortspeicher aufbauen und das wird so lange an der Tafel bleiben, bis wir es nicht mehr brauchen sozusagen. Und dann ist es irgendwann weg.
Okay, du hast also einmal den Bereich, wo du dauerhafte Lernplakate hast und temporäre.
Genau.
Gut, dann zweitens.
Dann sollte man Wandmaterial aktiv nutzen, also nicht nur aufhängen, sondern man soll wirklich, wie bei mir zum Beispiel, die Rechtschreibstrategien wirklich aktiv drauf zeigen, gemeinsam lesen, im Unterricht wirklich aktiv verwenden, damit sie nicht irgendwie zu Deko werden.
Also das heißt, das hatten wir ja vorhin schon eigentlich gesagt, mit den Kindern trainieren, diese Hilfen, die an der Wand sind, auch aktiv zu nutzen.
Genau.
Also Ziel sollte es sein, dass die Kinder, wenn sie dann selbstständig arbeiten und eine Frage haben zum Thema Rechtschreibung, dass der erste Blick auf dieses Plakat geht um sich die Strategie nochmal in Erinnerung zu rufen.
Genau.
Okay.
Ein Punkt wäre noch, dass wir auf ADHS und Reizoffenheit quasi eingehen und die mitdenken. Also, dass es für manche Kinder wirklich schwierig ist und anstrengend ist, sich in überladenen Räumen zu befinden und das Ganze zu verarbeiten. Und ich glaube, viele Kollegen meinen es eigentlich gut, wollen einen schönen Klassenraum haben. Man orientiert sich vielleicht an Kollegen und man möchte auch seine Arbeit präsentieren ein Stück weit. Und man ist vielleicht auch ein bisschen unter Druck, weil in den sozialen Medien sieht man tolle Bilder und die Kollegen lassen auch alles hängen und wollen alles zeigen. Also es ist irgendwie schwierig. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind als Lehrkraft, müssen wir ehrlich damit umgehen und die Frage stellen, okay, mache ich das für mich? Also mache ich diese ganze Deko für mich, für die Kinder oder für meine Außendarstellung und meine Außenwelt? Und ich glaube, in vielen Fällen geht es um die Außendarstellung.
Hm. Man ist wahrscheinlich auch, wie du gesagt hast, durch soziale Medien, vielleicht auch durch Filme, die ja dann auch immer irgendwie, weiß nicht, da hängt überall dann immer eine Weltkarte und da steht ein Globus und weiß nicht was alles, wie die da immer dekoriert sind. Und das sind ja dann so die Role Models, die man so mitbekommt.
Genau, aber wir hatten eine ähnliche Folge zur Methodenshow zum Beispiel. Mhm. Also das ist irgendwie auch ein super Thema. An der Stelle würde ich die Folge normal empfehlen. Und da muss man sich auch frei machen von allen Methoden, die da überall irgendwie gezeigt werden. Ähnlich ist es bei dem Klassenraum. Also wenn man kurz in sich geht und überlegt, was brauchen die Kinder irgendwie wirklich und dass man diese Außendarstellung einfach außen vor lässt, dann werden wir merken, okay, im Klassenraum bleibt nicht viel übrig.
Mhm.
Und trotzdem kann er schön eingerichtet werden und trotzdem kann es gemütlich sein und wichtig ist aber, dass er lernförderlich ist.
Okay, also ist eigentlich die wichtigste Frage am Ende gar nicht, ist mein Klassenraum schön, sondern die eigentliche Frage, die man sich stellen muss, wer hilft mein Klassenraum beim Lernen?
Naja, manchmal bedeutet gute Pädagogik eben auch irgendwie weniger. Also weniger Reize, weniger visuelle Lautstärke, weniger Dauerbeschallung, damit das Wesentliche wieder sichtbar wird.
Gibt es noch was, was dir zu dem Thema auf dem Herzen liegt?
Naja, im Grunde müsste jeder, der jetzt die Folge gehört hat, einfach irgendwann bald wieder in die Schule gehen, den Klassenraum angucken und überlegen, irgendwie, was ist irgendwie sinnvoll, was ist irgendwie lernförderlich und was ist kontraproduktiv. Mit den Kindern vielleicht besprechen, was brauchen sie wirklich, werden die Sachen benutzt. Also wie gesagt, in manchen Klassenräumen steht alles von Motto der Klasse über irgendwie... Also wirklich so viel Input irgendwie, was da gar nicht genutzt wird, dass es wirklich förderlich wäre, mit den Kindern darüber zu reden, was sie tatsächlich benutzen und was tatsächlich erstmal weg kann. Oder dass man einen Platz hat, wo man rotiert vielleicht mit den Sachen. Wichtig ist, dass man einfach mitbedenkt, dass alles, was hängt, eine mögliche Ablenkung ist.
Hm. Also ich würde sagen, über diese Lobtafeln hatten wir auch schon gesprochen, die können auch schon mal weg.
Dazu hatten wir auch schon eine Folge, die kann grundsätzlich weg.
Genau.
Das ist interessant, weil das Thema hatte ich letztens mit einer Kollegin aus meiner jetzigen Schule, aber auch aus der alten Schule. Und sie möchte sich einen Spaß erlauben und das bei der nächsten Konferenz auch vielleicht benutzen. Also ich würde gern irgendwie
Mäuschen bei der spielen. Lehrerkonferenz,
ja, bei der nächsten Lehrerkonferenz. Ich würde so feiern, wenn sie das macht. Dann würde man wirklich feststellen, wie schlecht wir uns teilweise in den Konferenzen verhalten. Und wenn das auch noch an der Tafel publik quasi nochmal dargestellt wird, ich würde es feiern. Spätestens da würden viele merken, diese Tafel ist einfach unangenehm. Und die eine Kollegin meinte, sie hat auch festgestellt, dass manche sie benutzen, manche sie gar nicht. Aber wenn sie darüber nachdenkt, findet sie auch gar nicht so gut. Also es tut sich was. Also in meinem Kollegium, in meinem alten Kollegium, es passiert immer wieder was. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, was alles getestet wurde und was tatsächlich auch funktioniert, was überraschend ist. Finde ich super und dementsprechend lohnt es sich heute auch wieder wahrscheinlich, sich Gedanken zu machen, wie der Klassenraum aussieht. Der erste Gedanke ist, mache ich es für die Kinder oder mache ich es für mich als Lehrkraft und meine Außendarstellung? Ich habe mich ein bisschen von dieser Außendarstellung verabschiedet irgendwie. Ich versuche wirklich einfach noch das, was relevant ist, irgendwie anzubringen.
Ja, wobei, also auf der einen Seite sagst du, dass du dich von dieser Außendarstellung verabschiedet hast, aber ich glaube, dadurch, dass dein Klassenraum genau deswegen so anders aussieht als viele andere Klassenräume, hat er trotzdem eine positive Wirkung. Also manchmal ist es so, wenn man krampfhaft so eine Außendarstellung erzwingt, ist der Effekt manchmal gar nicht so positiv, wie wenn man darauf versucht, nicht weniger Wert zu legen, aber nicht den Fokus darauf legt und dann durch diese Natürlichkeit, die dann der Raum erhält, weil er lernwirksam ist, macht er dann schon wieder Eindruck. Also ich glaube, dass man manchmal diesen Effekt, von dem man sich verabschieden will, wenn man den nicht erzwingen will, dass man den trotzdem erschaffen kann.
Ja, es mag sein, aber ich glaube, der Raum bei mir wirkt irgendwie trotzdem noch warm, beziehungsweise es ist alles sehr ordentlich an seinem Platz, alles hat seinen Platz. Also das heißt, diese Routine und diese Struktur des Alltags, die werden ja nicht irgendwie dadurch gestört, dass wir ständig Sachen suchen müssen. Ich gelte als gutes Beispiel für die Kinder. Ich räume meinen Platz jeden Tag auf, mein Schreibtisch ist jeden Tag aufgeräumt. Meine Ablagen sind ordentlich, also so, dass die Kinder genau wissen, okay, das, was sie von uns erwartet, das macht sie ja auch. Das finde ich auch enorm wichtig. Und ich gehe gedanklich immer durch, was muss ich anbringen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was ist für immer, so wie die Rechtschreibstrategien. Und was ist es nicht? Also, und wenn man überlegt, vieles könnte ich noch irgendwie rausnehmen. Ich habe noch eine kleine Infotafel, wo wir die Spielzeiten für die Pausen zum Beispiel haben, die Essenzeiten. Tatsächlich könnten sie mittlerweile auch weg oder wahrscheinlich woanders, wo es weniger sichtbar ist. Was ich noch dauerhaft habe, ist eine Reflexionstafel, also so Reflexionsschilder mit den Fingern, damit die Kinder sich daran orientieren können.
Was heißt mit den Fingern?
Naja, also es ist mir gut gefallen oder mit zwei, es ist mir zwar gut gefallen, aber ich musste kurz nachdenken, mit einem Finger ist es, es war sehr schwer und so weiter und so fort. Also wir haben eine Anzahl, damit wir ein Feedback irgendwie geben können. Was habe ich noch? So die Klassenregeln könnten tatsächlich weg. Also die sind irgendwie dauerhaft an der Tür bei mir, also nicht ganz so präsent. Und ich würde behaupten, die gucken wir uns nicht mehr an. Mhm. Aber es ist im Schulalltag so eine Routine oder eine Erwartung, die viele haben, dass diese Regeln da sind. Mhm. Und weil sie nicht hängen, sind sie vielleicht halt nicht vorhanden. Und dem ist aber gar nicht so. Und deswegen ist es so eine Sache, die würde ich vielleicht irgendwann abschaffen wollen, nach kurzer Zeit, wenn sie irgendwie verinnerlicht wurden. Mhm. Was haben wir noch?
Notfalls kann man die ja auch, wenn man Schränke hat, kann man sowas ja auch immer in die Türen kleben, wo sie dann nicht sichtbar sind. Aber wenn man sie dann zitieren muss, macht man die Tür auf und sagt, hier, guck mal, wir haben das irgendwann mal schriftlich fixiert, hier sind die Regeln.
Ja, wobei, also im Schrank finde ich sie auch, wenn du sie im Schrank irgendwie hast, dann kannst du sie auch erübrigen eigentlich. Nee, ich würde sie mir, wenn ich wirklich mehr Platz hätte, vielleicht wäre es eine Sache, die ich im Klassenrat, also auf dem Teppich quasi während des Klassenrats haben würde, sowas, also mobil, aber nicht irgendwie dauerhaft an der Tür. Aber man kann, also man muss sich auch vorstellen, ich war neu an der Schule und ich habe schon viel irgendwie anders gemacht. Da wollte ich nicht auf so diese Standards quasi verzichten.
Du warst schon der Pfau.
Ja, genau, also ich war schon ein bisschen anders. Dass man einfach mit sich hart ins Gericht geht und überlegt, wenn man das nächste Mal den Klassenraum betrifft, das wäre mein Wunsch jetzt am Ende der Folge, dass jeder kurz überlegt, was ist wirklich wichtig und was ist es nicht, was kann weg. Und darüber könnt ihr gerne berichten. Ihr erreicht uns entweder per E-Mail, wie immer. Dazu bedanke ich mich auch fürs Feedback, was wir per E-Mail bekommen, finde ich ganz toll. Oder Sie könnten noch einen Kommentar auf dem Blog hinterlassen, elementarwissen.de. Da findet ihr quasi weitere Beiträge passend zum Podcast. Über eure Rückmeldungen freuen wir uns immer.
Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Und bis nächste Woche.
Genau. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementarwissen gehört habt.
Ihr wisst, Feedback ist uns wichtig. Hinterlasst gerne eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen oder teilt uns mit euren Kolleginnen und Kollegen.